ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Samstag, 11.17 Uhr. Es meldet sich im neuen Jahr euer Robinson-Club für die Ohren, Distanz und Gloria. Wir freuen uns, dass ihr euch exklusiv wieder zu uns gesellt habt, dass wir gemeinsam in ein hoffentlich gutes Jahr für alle Parteien 2022, und das meine ich völlig unpolitisch, starten können, dass wir ein tolles Jahr vor uns haben mit viel Distanz und viel Gloria. Mit viel Gespräch, mit vielen Dingen, die wir ausprobieren, die wir hoffentlich mit euch zusammen ausprobieren. Es begrüßen euch ganz herzlich der Julius, der Städt, der Herr Sattler und meine Wenigkeit.
Der Robert.
Genau der. Herzlich willkommen. Schön, euch alle wieder hier zu hören, wieder Herrn Städt, dich hier zu sehen in der Leitung. Es ist eine Freude.
Ebenso, ganz meinerseits. Wir wünschen euch natürlich auch, ich wünsche ein gesundes neues Jahr, viel Freude und auch ein bisschen Erfolg ist nicht verkehrt. Glück ist auch gut. Zuallererst mal noch eine Nachricht. Manche wussten das schon, dass das kommen wird, manche noch nicht. Aber es ist jetzt tatsächlich soweit, dass wir ein Baby haben. Und das ist nicht Distanz und Gloria, sondern tatsächlich ein Menschenbaby. Jetzt dürft ihr noch raten, wer von uns beiden, wenn wir sagen, ja, ich.
Na, wir zusammen, nicht wahr?
Ja, genau.
Ja, ich freue mich mega für euch, dass das auch alles so reibungslos geklappt hat, offensichtlich. Freue mich sehr.
Ja, es hat sehr gut geklappt. Heute ist ja Samstag, gestern war es soweit. Und wir hatten eigentlich auch gestern unseren Aufnahmetermin.
Das stimmt.
Der musste abgesagt werden wegen.
Es ist quasi
heute verschoben.
Es ist quasi ein Distanz- und Gloria-Baby geworden.
So kann man das sagen, genau. Aber alles in bester Ordnung, gesund und munter. Alle beide, die das erledigt haben.
So verantworten haben.
Genau. Und er auch, der Kleine.
Sehr, sehr schön. Super. Das wirft natürlich, also es hat gestern ein bisschen unsere Pläne durcheinander geworfen, sage ich ganz ehrlich, aber es gibt kaum einen schöneren und einen besseren Grund dafür. Also da gab es überhaupt gar keine zwei Meinungen, dass wir das einfach verschieben. Ich bin auch froh, dass der Herr Städt in einem brauchbaren Zustand ist, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Offensichtlich geht das mit dem Schlafen dann doch ganz gut.
Man muss einfach hier die Gelegenheit nutzen, egal welche Uhrzeit es ist.
Ja, das ist was, da bin ich total neidisch bei meinen Kollegen. Ich glaube, das kommt aber tatsächlich mit Kind dann, dass du es wirklich schaffst, bei jeder Gelegenheit, jede 5 Minuten einfach einzupennen. Das kann ich ja gar nicht. Ich bin ja so ein, ich weiß nicht, also wenn dann auch noch der Mond ungünstig steht, dann schlafe ich gefühlt auch mal 2 Nächte gar nicht. Also so auf Anhieb, ad hoc wegpennen, das kann ich irgendwie überhaupt nicht. Da fehlt mir irgendwie die Ruhe, beziehungsweise ich denke zu viel, keine Ahnung. Aber da in den gehobenen Kreis wirst du dich dann jetzt wahrscheinlich auch gesellen.
Das werden wir sehen. Also normal ist das nämlich bei mir nicht der Fall. Aber mal gucken, wie gut das klappen wird. An den ersten Tagen ist es noch so, dass da viel auch Hormone machen, dass man trotzdem Kraft hat und dann irgendwann rafft es einen da nieder, wenn man nicht aufpasst.
Ja Mensch, Herr Städt, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Wir müssen mal ein bisschen aufarbeiten. Wir haben ja jetzt das erste Mal in unserer Distanz und Gloria Historie sowas wie Urlaub gehabt, beziehungsweise eine aufnahmefreie Zeit. So richtig Urlaub war es ja für uns beide nicht.
Richtig, genau. Also wir sind hier gewesen in unserem neuen Hof und haben hier zu dritt Silvester gefeiert. Also Elisa und ich und noch ein Freund, der auch mit da war. Und das war sehr, sehr schön. Es gab natürlich, dreimal darfst du raten, was es zu essen gab. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, was man überhaupt an Silvester zu sich nehmen kann. Alles andere wird erbrochen.
Raclette nehme ich mal an.
Ja, genau. Und das war natürlich sehr, sehr gut. Und da ist natürlich auch was übrig geblieben. Das haben wir am nächsten Tag auf eine Pizza gepackt, selber gemacht.
Jawohl.
Und das war auch sehr, sehr lecker. Und insgesamt haben wir dann nicht so viel gegessen, wie es vielleicht andere machen und auch ganz, also eigentlich kaum was getrunken, weil man ja nicht wusste, wann es losgehen kann. Und überhaupt ist es eine der schönsten Erlebnisse gewesen, dass keiner einen ständig irgendwelchen Sekt anbietet. Dass man einfach wirklich das machen kann, was man will, das ist ein Kritikpunkt, den ich habe, dass ständig man zu Silvester gefragt wird, willst du noch was trinken? Und dann, wenn man es erstmal gesagt hat, nee, ich möchte dieses Jahr nicht so viel, dann wird man trotzdem 35 Mal noch gefragt, wenn man irgendwo anders ist. Und das kann man gerne mal lassen. Ja. Weil es sehr schön ist, nüchtern ins neue Jahr zu kommen. Ja.
Also, und das war schön. Das kann ich absolut unterstreichen. Bei mir gab es auch keinen Sekt, aber aus anderen Gründen. Mich hat es traditionell als Lehrerkind dahin gerafft über die Feiertage.
Ah.
Das praktiziere ich schon immer so. Es war tatsächlich mit dem letzten Konzert, fing die Scheiße an. Und das ist,
meinst du das auch so, wie es klingt?
Ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber ja, tatsächlich meine ich das so, wie es klingt. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich kein Corona hatte und dass ich jetzt 4 Kilo leichter bin. Mehr wollte ich zu der Krankheit an sich eigentlich gar nicht sagen, aber Gottes gut, jetzt ist ja raus. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann habe ich den ganzen Weihnachtsspeck schon wieder abgeworfen und kann mich jetzt darauf konzentrieren, an meiner Sommerfigur zu arbeiten. Das passt.
Die du schon hast.
Ja, nee, die Sommerfrisur statt. Die Sommerfrisur
habe ich schon. Frisur.
Die Sommerfigur kommt noch.
Ja, man braucht ja auch im Winter ein bisschen mehr Speck.
Ja, nee, mich hat es tatsächlich ziemlich heftig erwischt diesmal. Also mit allem Möglichen, was da so dazugehört. Tatsächlich das letzte Mal so extrem, kann ich mich kaum daran erinnern, dass ich wirklich mehrere Tage im Bett bleiben musste. Das war gar nicht mal so gut. Andererseits hat es dafür gesorgt, dass ich das neue Jahr mit einem gewissen Elan angehen konnte. So die ganze Sieche habe ich dann im alten Jahr gelassen. Und ja, dann ging das auch schon bald wieder. Aber das hat dafür gesorgt, dass ich halt zu Silvester jetzt nicht mit Sekt um mich geworfen habe. Ich bin ja sowieso, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich schon Sodbrennen kriege, wenn ich Sekt nur angucke. Das ist also nicht so mein Getränk. Aber ich stimme dir dazu, dass es auch ganz nett ist, einfach ablehnen zu können und dann nicht noch dreimal gefragt zu werden. Oder?
Genau.
Gut, bei euch gab es jetzt nun den Fall, dass jemand gefragt worden wäre, bist du schwanger? Das ist ja nun was Frauen auch noch zusätzlich haben als Problem, dass sie dann immer direkt gefragt werden, bist du schwanger, wenn sie keinen Alkohol trinken wollen. Auch das kann man einfach mal lassen.
Das ist richtig. Es schadet ja auch nicht, das einfach zu lassen.
Ne? Genau.
Also.
Tut ja keinem weh.
Genau. Mich interessiert noch, du hast gesagt, beim letzten Konzert, wann war denn das und wo?
Also mein letztes
und Konzert, überhaupt?
Mein letztes Konzert war am 27.12. in Bad Soden-Ahlendorf. Da haben wir nochmal mit dem Thomaskantor IR, Gotthold Schwarz, das Weihnachtsoratorium 1 bis 3 durchgeklöppelt. Da kam ich ja bestens trainiert, nicht wahr? Wir haben ja zusammen am 23. noch ein bisschen in den Raum gerufen. Bei einem
da gibt es auch noch was zu sagen, genau.
Ein sehr schönes Konzert. Da gibt es noch was zu sagen.
Ja, aber erstmal erzähl du davon.
Nee, es war eine schöne Angelegenheit. Aber ich merkte schon an dem Tag, dass es ein bisschen bergab geht. Also, man entwickelt ja über die Jahre so ein Gefühl, gerade jetzt halt, wenn man von seinem Körper auch abhängig ist im Beruf, tatsächlich für so bestimmte Mechanismen und naja, so bei überbordender Müdigkeit. Und ich bin ein Typ, ich habe eigentlich nie Kopfschmerzen. Und wenn ich dann Kopfschmerzen habe, weiß ich, okay, also irgendwas stimmt nicht. Und dementsprechend zeichnet sie sich dann am Konzerttag schon ein bisschen ab, dass es bergab geht. Aber es war kein Corona, da bin ich mir ziemlich sicher. War auch getestet.
Du hast dich ja auch getestet, genau.
So ist es. Bin ja auch dreimal geimpft und gechippt und entwurmt. Also das kann es eigentlich nicht sein. Ja.
Das ist schade zu hören, dass es dir so schlecht ging. Allerdings auch gut zu wissen, dass dir wieder besser geht.
Ja, es ist ja, also für mich kommt es wenig überraschend tatsächlich, weil man muss ja überlegen, dass wir im Prinzip 2 Jahre, das haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, keine Keime großartig hatten. Und nachdem ich dann halt im Oktober so ein bisschen meine Immunität gegen obere Atemwege aufgekeimt habe, war es eine Frage der Zeit, bis dann auch mal irgendwas anderes kommt, was dann halt natürlich auch fürs Immunsystem nicht ganz unwichtig ist, da ein bisschen Antikörper zu haben für. Insofern kommt es wenig überraschend, dass es in der Heftigkeit kommt. Ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, auch nicht überraschend, weil es ist ja im Prinzip kein großer Schutz momentan da. Insofern irgendwie alles nachvollziehbar und verständlich.
Richtig, ja. Stimmt auch wieder. Zu dem Konzert am 23. Das hatten wir angedeutet, dass das stattfinden wird.
Das war so ein, statt.
Es fand tatsächlich statt, was ja bis auf die letzte Minute heutzutage nicht klar ist. Es war ja privat in einem riesigen Raum mit genehmigtem Konzept sogar, weil ja in Sachsen das nicht erlaubt ist. Mehr als 10 Leute, auch im Privaten, selbst wenn die geimpft oder getestet sind und alles drum und dran, darfst du die nicht in einen Raum bringen. Und deshalb musste da ein entsprechendes großes Konzept her, oder es waren glaube ich 20 Leute, nicht 10, 20. Und deshalb musste da ein entsprechend großes Konzept her, Gesundheitskonzept mit Impfen und Testen und mit Masken und so weiter, mit Abständen in einem großen Raum, was auch so entsprechend umgesetzt wurde. Und dann wurden dort also die Hälfte Profis, die Hälfte Amateure, so wie ich, in einem Raum zusammengepfercht.
Ambitionierte Amateure.
Ja, also das muss man auch sagen, es kann auch nicht jeder einfach das Weihnachtsoratorium vor allem im Orchester spielen, das muss man noch dazu sagen. Das ist wirklich schwere Kost. Und das war sehr, sehr, sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Leuten zusammen zu musizieren, mit denen man eigentlich auf die Art und Weise nie zusammen so ein Werk musizieren würde. Es würde sich einfach nicht ergeben. Und dann, gab sogar eine kleine Aufnahme, die aber privat ist. Deshalb können wir die leider nicht teilen. So dass Leute, die eigentlich sonst da gerne gekommen wären, die nicht kommen konnten wegen Corona, das mitverfolgen konnten live. Und der Herr Polos hat dort alles gesungen. Alles. Die ganze Tenorpartie. Es hat bloß eine einzige Kantate gefehlt vom Weihnachtsoratorium. Das ist schon ein starkes Stück, muss ich sagen, weil das ist ja wirklich eine riesige Partie.
Das ist vor allem ein langes
Stück. Ist ja nicht nur der Evangelist, sondern auch diese krassen Arien noch, die da drin sind.
Ja, es ist vor allem ein langes Stück, es zerrt sich. Und ich habe das tatsächlich auch gemerkt hinten raus, dass man das einfach im Moment nicht gewohnt ist. Diese Länge und diese Intensität von Konzerten, was ja normal ist. Du hast vorher über 7, 8 Jahre eine gewisse professionelle Kondition aufgebaut, eine gewisse Routine in bestimmten Sachen. Und die ist völlig weg durch 2 Jahre im Prinzip so auf Sparflamme arbeiten. Und das merkt man sowohl in der eigenen Konzertroutine, wenn du dich auf Konzerte vorbereitest. Also man ist schon zeitweise nervöser. Und gerade bei dem Projekt war es jetzt irgendwie so, das war ja eigentlich so im ganz kleinen Rahmen gedacht und total privat und so. Und dann wurde das irgendwie halt, also erst musste es dann halt in die Kirche verlegt werden, was ja schon mal ein größerer Rahmen ist. Dann war klar, wir wollen das für Verwandte und Bekannte livestreamen. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass das für mich eigentlich viel aufregender ist, als wenn ich vor irgendeiner undurchsichtigen Masse X singe. Also es ist nach wie vor so, dass ich vor Freunden und Verwandten, die mich halt kennen und die natürlich auch wissen, wie es klingt, wenn ich halt mal nicht so gut drauf bin, dass mich das viel, viel mehr stresst in einem irgendwo auch positiven Sinne, als wenn ich halt vor irgendwelchen Leuten singe, die mich gar nicht kennen. Das heißt, also so ein bisschen, es wurde dann vom, ich will nicht sagen Druck, aber es wurde dann vom Stresslevel doch ein bisschen intensiver, als ich gedacht hatte. Und dazu kam, dass wir an dem Tag selber halt aus Darmstadt zurückgefahren sind, weil wir noch mit Amakort ein Konzert hatten am Tag vorher. Und das sind ja halt mal schnell 5 Stunden Fahrt. Und ich hasse diese Luft im Bus. Also das ist, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, Klimaanlagen sowieso immer schon ein bisschen schwierig, aber gerade in unserem Tourbus ist das wirklich, also wenn ihr da länger als 2 Stunden sitzt, kriege ich da wirklich die Krise. Insofern musste ich mir da eine sehr konzentrierte Leistung abverlangen an dem Abend. Und es wurde ja dann doch auch gesehen und gehört und man hat dann Nachrichten gekriegt und so, was sehr schön ist einerseits, aber andererseits natürlich so ein bisschen dann doch gezeigt hat, dass so richtig privat geht's dann halt doch am Ende oftmals nicht. Also es wurde dann tatsächlich immer ein bisschen größer und die Länge ist doch nicht zu unterschätzen. Also gerade bei 5 von 6 Kantaten, das ist ja pro Stück 25 Minuten ungefähr, kann man sich dann auch selber zusammenrechnen. Und es ist wirklich einfach schweres Zeug. Und da spiele ich den Ball zurück, weil der Herr Stett studiert nicht Gesang. Der stellt sich halt einmal im Jahr hin und singt dann W.O. wie so ein junger Gott. Und dann geht das halt. Weißt du? Also so funktioniert es halt auch. das ist schon eine ziemliche Frechheit für jeden Bariton, der das ewig lang studiert hat, sich da hinstellt und trotzdem rumkräpelt. Und da kenne ich ja doch, also da habe ich ja doch mit dem einen oder anderen immer mal zu tun gehabt. Insofern ist das schon auch sehr beachtlich, was du dort abgeliefert hast.
Vielen Dank, vielen Dank. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen.
Ja. Mir auch.
Und Ich komme in sonst keinem anderen Rahmen dazu, mal Solo zu singen. Vor allem nicht mit so einem guten Orchester und Weihnachtsoratorium. Weil natürlich man im Grunde immer auf studierte Leute zurückgreift, weil die doch im Durchschnitt deutlich besser sind, das ist klar. Und auch das vom Renommee des Konzertes, das für das Konzert mehr bringt, wenn man die Leute kennt und die studiert sind. Aber wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich habe mich ja extra so entschieden. Ich hätte ja auch Gesang studieren können, habe es aber eben nicht gemacht. Und sowas wie am 23. zeigt, dass es die richtige Entscheidung war, weil es eben trotzdem einigermaßen geht. Auch nicht zu schlecht ist.
Da haben wir dann auch drüber gesprochen, dass es so rum wahrscheinlich leichter ist, als wenn du Gesang studierst und dann mal versuchst, ein Flugzeug zu fliegen.
Das geht zum Beispiel eben nicht, genau.
In der Freizeit.
Genau. Und ich fand übrigens diesen etwas größeren Rahmen, den es dann hatte, mit ein kleines bisschen mehr Druck auch schön.
Ja,
es hat doch eine Art Konzert hatte.
Absolut.
Das aber trotzdem privat war und wo es eigentlich nicht um wirklich viel ging.
Das sollte auch keine Beschwerde sein. Es hat eben einen sehr würdigen Rahmen verpasst. Also es ist nur sozusagen, es wurde dann zudem, dass es ja schon so sehr viel war, als ich zugesagt habe, natürlich, wurde dann sozusagen der Rahmen auch immer noch ein bisschen weiter gesteckt. Und das erhöht natürlich dann zusätzlich den Druck, wenn du auch weißt, ich komme eigentlich gerade aus einem anderen Konzert und ich habe ja schon mal erzählt, dass Ensemble singen doch noch mal ein bisschen was anderes als Solo singen ist. Und dass das schon ein bisschen Umstellung braucht. Ich meine, über die Jahre hat man sich dann natürlich so seine Techniken zurechtgelegt, wie das dann auch relativ zügig funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es halt ein völlig anderes Singen. Insofern, also da gab es einfach so ein paar Faktoren, die dann schon dafür gesorgt haben, dass ich erstaunlich aufgeregt war. Zumal es auch wirklich das erste WO in dem Jahr war. Also das ist dann auch immer, noch,
was,
auch immer noch mal was anderes. Für viele ist auch das Einzige geblieben tatsächlich, was sehr traurig ist. Aber auch an der Stelle nochmal wirklich ein Riesenkompliment an alle, die da mitgemacht haben, weil es ist wirklich nicht zufällig so, dass es wirklich auch gut geworden ist am Ende. Das sind alles Leute, die mit Herz und Seele tatsächlich bei der Musik dabei sind, die das einfach machen, weil sie unfassbar viel Bock drauf haben. Und da ist es egal, ob das Professoren sind zum Teil, die mitgemacht haben, ob das Profimusiker aus wirklich hoch angesehenen Orchestern sind, ob das ambitionierte Laien sind, ob das zum Teil Schüler waren, die da auch mit dabei waren. Das ist einfach schön zu sehen gewesen, dass eigentlich so eine heterogene Masse in der Lage ist, so fantastische Musik zu interpretieren auf diese Art und Weise. Und man darf halt auch nicht vergessen, und das haben wir noch gar nicht gesagt, dass das im Prinzip ein Projekt war, was ad hoc stattgefunden hat. Also es gab keine großen Proben. Am Tag selber hat sich der Chor kurz getroffen. Ich selber bin halt mehr oder weniger zum Konzert gekommen. Also ich hatte vorher, eine Stunde vorher oder so war ich da. Wir haben in ein, zwei Nummern mal kurz reingeguckt und der Rest musste halt funktionieren. Und auch das sind Umstände, die du normalerweise natürlich in einem normalen Konzert jetzt nicht hast, sondern da hast du schon ausführlich Probe vorher und gerade bei so einem monumentalen Werk. Umso schöner finde ich dann oft, wenn man nicht so viel Probenzeit hat, das zusammen musizieren, weil wirklich jeder gezwungen ist zuzuhören, also auch auf den anderen einzugehen und mit dem anderen zu spielen und nicht nur seinen eigenen Stiefel runterzuspielen. Das finde ich ist immer relativ reizvoll, sorgt aber natürlich dafür, dass jetzt natürlich nicht alles 100% perfekt ist, aber das war auch gar nicht der Anspruch dieses Projekts, sondern es ging einfach nur ums gemeinsam Musik machen und das haben wir gemacht. Das fand ich war eine großartige Sache und das wird auch noch sehr, sehr lange nachschwingen.
Auf jeden Fall. Und zum Glück gibt es ja zumindest für uns und für unsere Kinder und für unsere Enkel und Urenkel eine Aufnahme.
Ja.
Ich muss übrigens auch noch was, ich habe was entdeckt und zwar, um nochmal zu dem Thema Alkohol zurückzukommen.
Statt die alkoholische Gärung ist weitgehend erforscht, das weißt du.
Ach, die ist, na gut, dann schade. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir in einem Haus, wo der Haushalt sehr stark verkleinert werden musste, ein paar Dinge mitnehmen konnten, unter anderem auch Bücher. Und ich habe ein Buch mitgenommen, manchen wird es vielleicht ein Begriff sein. Dieses Buch heißt Der kleine Johnson. Kennst du das?
Nee, ich glaube nicht.
Der kleine Johnson ist ein Buch für Weinkenner. Und das wird jedes Jahr rausgebracht.
Ach, doch. Ja.
Und da steht also jedes Jahr drin, was die entsprechenden Jahrgänge des Vorjahres und so weiter und so fort, bis quasi 20, 30 Jahre zurück, was die für verschiedene Geschmäcker haben, dass das, man also auch einen Wein am Jahrgang beurteilen kann.
Das ist so der Klassiker, ein Buch, von dem ich nicht weiß, wie es heißt, das ich nie gelesen habe, aber von dem ich weiß, dass das gibt. Also, kennst du das? Es gibt ja auch...
Ja, ja.
Also,
geht mir oft auch mit Opern und Musik so.
Ja,
genau. Andere Musik auch noch. Mit Opern und Musik muss man klar voneinander trennen.
Absolut, das ist wie Sänger und Musiker. Das muss auch klar voneinander getrennt. Wird auch übrigens immer voneinander getrennt.
Genau. Die Musiker müssen gemeinsam mit den Sängern musizieren.
Genau.
Und aus diesem Buch möchte ich etwas vorlesen, weil nämlich auch das Johnson-System darin verwendet wird. Und ich muss aber die gesamte Seite vorlesen. Es kann etwa eine Minute dauern. Punkt für Punkt. Amerikaner und der Rest der Welt werden sich wohl niemals auf ein gemeinsames Weinbewertungssystem einigen können. In Amerika schwört man nun einmal auf Robert Parks 100-Punkte-Skala und in Europa gibt es auch so eine Skala, bla bla bla. Und dann, Amerikaner und Händler lieben Zahlen, denn Zahlen sind einfacher zu verstehen als Worte. Und wenn schon Worte, die bevorzugt man, so bevorzugt man in Amerika Superlative. Angeblich überlebt man sich dort bereits ein 150-Punkte-System. Ich kann nur hoffen, dass es sich um einen Scherz handelt, ansonsten würde die Bewertung insgesamt in ein Chaos versinken. Es geht also um Weinbewertung. Wie man also bewertet, ob ein Wein gut ist, ja? So, und jetzt kommt das Johnson-System. Mit der gebotenen Zurückhaltung möchte ich Ihnen daher ein Alternativsystem vorschlagen, mit dem Sie herausfinden können, wie gut Ihnen ein Wein wirklich schmeckt. So, das Johnson-System gibt mit schonungsloser Ehrlichkeit wieder, mit wie viel Genuss Sie einen Wein trinken oder probieren. Und so funktioniert es. Die geringste Wertung. Einmaliges Schnuppern. Nächste Stufe. Einmaliges Nippen. Zweimal Nippen. Schwaches Interesse. Ein halbes Glas, leichte Zweifel. Ein ganzes Glas, beifällige Zustimmung. Manch einer geht in der Beurteilung noch weiter. Voraussetzung ist dabei übrigens, dass man keiner Beeinflussung untersteht, das heißt keinem drängenden Gastgeber und keinem erwartungsvoll blickenden Winzer. Zwei Gläser. Sie mögen den Wein oder es gibt nichts anderes zu trinken. Drei Gläser. Sie finden ihn mehr als annehmbar. Vier Gläser, er macht sie echt an. Eine Flasche, er ist voll und ganz nach ihrem Geschmack. Zwei Flaschen, er ist unwiderstehlich. Jetzt werden die Schritte größer. Eine Kiste, von diesem Wein wollen sie sich keinen Tropfen entgehen lassen und so weiter. Die Höchstbewertung im Johnson-System ist logischerweise der Kauf des ganzen Weinbergs.
Und diesen Taufen.
Ich muss das teilen.
Diesen taucht man dann teilen. Konsequenterweise Hang zum Alkohol.
Ja, sehr gut.
Hatten wir ja auch schon mal, glaube ich. Herrlich. Grundsätzlich, solche Einteilungen sind immer gut. Ja, natürlich, am Ende ist das eigentlich die einzig wertige Skala, ne? Einfach nach Belieben zu gehen.
Es geht einfach wirklich darum, schmeckt mir der Wein oder schmeckt er nicht? Und da geht es auch nicht um den Preis. Also, ja.
Ich habe tatsächlich, also ich bin ja nicht so der Alkoholiker, aber ich habe tatsächlich schon... Gesundheit. Schon, Weine für 5 Euro getrunken, die mir einfach geschmeckt haben. Und ich habe umgekehrt auch schon Weine für 30 Euro getrunken, die mir überhaupt nicht geschmeckt haben. Also das hat tatsächlich überhaupt nichts zu sagen, wie viel das kostet. Das ist wirklich relativ abhängig einfach vom eigenen Geschmack am Ende.
Richtig, ja.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe 2022, also nachdem es dann wieder ging, so richtig wuselig begonnen. Also ich bin richtig am Wuseln. Ich war schon auf dem Ort, wie sagt man, auf dem Bürgeramt. Ich habe die Wohnung hier ordentlich gemacht. Ich habe diverse Dinge geplant. Ach ja, das wollte ich auch erzählen. Ich habe vor, mein Bad zu sanieren, mein kleines, weil das natürlich durch Vormieter und so schon ein bisschen ramponiert ist und ich da einfach ein bisschen, also das muss einfach mal neu gemacht werden. Und hatte mir eine Firma kommen lassen, die, also beziehungsweise angerufen und die wollten mir einen Kostenvoranschlag machen. Und die haben mir gesagt, naja, so bei 5 bis 6 Quadratmetern, da sind sie schon bei 25.000 bis 60.000 Euro mit uns. Da habe ich gesagt, nee, das sind wir nicht. Das machen wir. Das kriege ich anders hin, das lösen wir billiger. Da dachte ich echt, ich tritt ein Pferd und mein Hamster reitet auf dem Staubsauger. Also das war wirklich, da bin ich mal ganz kurz vom Glauben abgefallen bei den Preisen. Aber es ist schon so, dass das Fachwerk im Moment, also ich meine, gut, das ist, man muss dazu sagen, das ist eine Firma, die alles macht. Also sie macht Planung, Visualisierung, schafft das Material ran und setzt das am Ende auch um. Aber das Fachwerk ist momentan schon in einer sehr komfortablen Lage, was so bestimmte Preise angeht, die sie aufrufen können im Moment.
Handwerk meinst du?
Ja.
Ja, Fachhandwerk, ja.
Ja.
Das ist richtig. Ich kann auch nicht beurteilen, warum das so ist, ehrlich gesagt. Aber ich sehe das auch, weil wir natürlich in so einem eigenen Haus auch einiges machen, einiges haben, was wir nicht selber machen können. Zum Beispiel, wenn es um Sanitär und um Rohre verlegen und solche Sachen geht und reparieren, da muss man schon sich auskennen. Und Strom natürlich auch. Ich schmunzel nicht so.
Nee, ich stell dir mir gerade vor, wie du einfach das Klo falsch rum einbaust oder so.
Ja, so.
Da brauchst du schon jemanden, der es kann. Gut, Strom ist ja, relativ.
Nee, das geht tatsächlich.
Strom ist relativ einfach. Wenn es zwickt, ist Strom drauf. Wenn nicht, nicht.
Ja, genau. Da ist ja, also es, einzelne diese Dinge kann man schon selber machen, aber das nur die, so mal eine Steckdose einbauen. Aber wenn es dann um mehr geht, Sicherungen einbauen und alles, das muss man von jemandem machen
lassen. Da gibt es ja diesen bösen Witz. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal on air erzählt habe. Ich glaube nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Elektriker und Milchreis? Den Milchreis isst man mit Zucker und Zimt und der Elektriker liegt im Zimmer und zuckt. Ja.
Oh.
Also der schlechte Elektriker.
Nee, ich kannte ihn schon, aber...
Ja.
Böse.
Nee, genau. Also das hat ja für ein bisschen Irritation gesorgt. Aber wir werden uns da was einfallen lassen und es wird auf jeden Fall in irgendeiner Form mein Bad neu gestaltet werden. Das weiß ich schon. Ich überlege, aber ich denke, ich werde das meiste selber machen, das am Ende.
Badesalz, Schaumbad.
Genau.
Das wird alles neu gestaltet
werden. Das wird alles neu gemacht. Herr Stett, drei Dinge, die für dich 2021 ein Highlight waren.
Das eines kam zum Schluss, 23.12. Das ist WO. Dann war der 21.10. war auch recht, oder 21.10. war es genau, auch recht spät im Jahr. Die ersten gewonnenen Verfahren zum Hauptverfahren, zum Eilverfahren, die ja dann hinterher doch wieder quasi zunichte gemacht wurde, aber es war doch erstmal ein Highlight, weil die Kurve, die Gemütskurve ja immer absackte und das war eine Spitze in dieser Gemütskurve, also sie war gut in dem an dem Tag. Deshalb muss ich das fairerweise auch als ein Highlight interpretieren. Und das dritte muss ich mir gut überlegen. Muss ich mir gut überlegen. Nein, als klar war, dass Lisa, dass wir ein Kind erwarten werden, das war auch ein Highlight.
Ja, das glaube ich euch. Ich hätte ja jetzt damit gerechnet, ja. Euer Gehöft in irgendeiner Form. Seid ja.
Ja, es gab doch einige gute Dinge in diesem Jahr. Also das ist definitiv auch eins. Aber du hattest ja nur nach dreien gefragt.
So ist es. Aber das ist zum Beispiel was mir auch aufgefallen ist, weil ja also viel auch 2021 ja trotzdem relativ scheiße gelaufen ist, gerade was so Corona angeht und so, dass es doch recht viel gab. Also mir ist zum Beispiel neulich siebenteils aufgegangen, dass meine CD ja 2021 rausgekommen ist. Das hatte ich über alle Konzerte, die so abgesagt wurden, schon wieder, also hätte ich schon wieder viel weiter nach hinten geschoben zeitlich. Und solche Sachen, also man neigt halt dazu, dann, das ist ein bisschen wie wenn du in dem, was du machst, gut bist und dann eine Fehleranalyse machst. Beziehungsweise, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe, merke ich natürlich die 2,5 Töne, die jetzt nicht so gut waren, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und wenn du, keine Ahnung, irgendwie auf Social Media bist, dann liest du halt den einen Kommentar, der nicht so gut ist, der kritisch ist, vielleicht auch zu Unrecht kritisch. Und die anderen 30, die vielleicht gut sind, die sind dann auf einmal nicht mehr so relevant. Also man neigt ja dazu, auch irgendwie immer das Haar in der Suppe zu suchen. Und das ist dieses Jahr total extrem gewesen, also letztes besser gesagt, weil sich das relativ die Waage gehalten hat, dass du permanent halt wieder eine draufgekriegt hast wegen Corona, dann war wieder Lockdown und konntest wieder nicht auftreten und es gab wieder Einschränkungen und so. Und das war so, also das war so dieses eine große, was so an den Nerven gezerrt hat. Und auf der anderen Seite gab es aber auch wirklich viele Dinge, die irgendwo gut waren, die man aber jetzt nicht so leuchtend wahrgenommen hat, weil halt immer so dieser Mantel darüber gelegen hat in irgendeiner Form. Und das fand ich auch in der Retrospektive, als ich neulich drüber nachgedacht habe, sehr interessant. Deswegen fand ich das jetzt sehr spannend, wie du das so einordnest.
Ja, also da habe ich noch zwei Dinge dazu zu sagen. Der erste ist das erste Ding ist, dass ich zu meiner Mutter sagte, ja, wir erwarten das Kind und es ist sehr schön. Am Ende des Jahres war das ja. Und ich hatte aber am Anfang Dezember waren die ersten Hauptverfahren verloren worden, was natürlich enorm an der Psyche kratzt. Das habe ich ja auch erzählt. Hier, on air. Und habe dann auch meiner Mutter gesagt, es kommt dann so weit, dass ich gar keine richtige Vorfreude auf dieses Kind hatte. Was tatsächlich der Fall ist, war, dass ich keine richtige Vorfreude spürte. Es ist auch nicht so, dass ich Angst hatte oder so. Aber es war nicht so, wie man sich das eigentlich wünscht, dass man Vorfreude hat. Weil einfach diese Sache alles, wirklich alles überschattet hat. Selbst die Dinge, die ich schön finde. Und dann meinte sie, weil ich dann sagte, wenn das Kind da ist, habe ich dann die Sorge, dass das immer noch getrübt ist. Und sie sagte, das wird nicht so sein. Dieses Kind wird alles, wirklich alles einnehmen, was an dir ist. Also auch das Schlechte und das ins Gute wandeln. Zumindest am Anfang ist das so, sehr lange. Und das ist der Fall. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt zu dem Selbstkritischen, nachdem man gearbeitet hat. Wir haben immer ein Feedback in der Fliegerei. Nach jedem Flugtag eine Feedbackrunde, ein Briefing, ein Debriefing nennt sich das. Und das gibt es auch nach jeder Flugstunde. Und das war in Amerika auch so. Und da machen wir das tatsächlich so, dass man auch die Sachen, die gut waren, die man beibehalten soll, immer thematisiert. Und das machen wir zuerst und dann hinterher spricht man über die Dinge, die besser werden müssen. So wie man das eigentlich auch in der Schule gelernt hat. Aber in der Schule ist es halt immer ein bisschen ausgeartet, weil dann immer irgendwelche Leute fadenscheinig irgendwas Gutes gesagt haben, weil sie sich halt nicht überlegt haben. Wollen halt immer irgendwas Kritisches sagen. So, wie war der Vortrag? Und dann denkt daran, immer erst was Gutes sagen. Ja, du hast alles gesagt. Okay, was fand ich scheiße? Und so ist es natürlich nicht, sondern man sucht gezielt auch während des Fluges Dinge, die gut waren. Und schreibt die sich dann auf und sagt sie halt später. Und so macht man es auch mit den schlechten Dingen. Im Übrigen auch gut fürs Konzert. Als Tipp für viele Musikerinnen und Musiker, nutzt doch mal die Gelegenheit. Und wenn ihr beim Konzert was nicht gut macht, legt es erstmal beiseite und denkt nach dem Konzert wieder drüber nach. Weil dann habt ihr die Möglichkeit, den Rest des Konzertes konzentriert zu verbringen und euch nicht mit dem Schlechten zu befassen. Und das überschattet sonst alles.
Ja, das ist das Schöne, was ich auch tatsächlich am Singen so großartig finde. In dem Moment, wo du einer Sache, die vielleicht nicht so gut gelaufen ist, nachhängst, wirst du bestraft. Also du bist ja doch mit vielen Dingen beschäftigt beim Singen, ob das jetzt technische Sachen sind oder ob das jetzt interpretatorische Sachen sind. Im Idealfall ist es so geübt, dass du nicht drüber nachdenken musst, dann passiert es mehr oder weniger von alleine. Das ist aber in den seltensten Fällen wirklich der Fall, weil oftmals wirst du kurzfristig angefragt, springst irgendwo ein, dann hast du halt nur 3 Tage, um so eine Kantate von Bach vorzubereiten und es ist halt meistens einfach scheiße schwerer Stoff. Und dann stehst du auf der Bühne und musst das halt irgendwie transportieren und über die Rampe schieben. Und das sorgt natürlich dafür, dass du hin und wieder mal auch technisch nachdenken musst und so. Aber in dem Moment, wo was schief geht und du hängst dem nach, geht das nächste garantiert wieder schief. Und das ist, finde ich, großartig, weil das sorgt auch dafür, dass man lernt, bestimmte Dinge einfach geschehen zu lassen. Und den Perfektionsanspruch habe ich nach dem Singen wieder. Aber während des Singens eigentlich kaum, weil ich ihn mir nicht leisten kann. Wenn ich mir diesen Perfektionsanspruch beim Singen leiste, dann wird es verkrampft und oft nicht gut. Und das merke ich auch tatsächlich. Also wenn ich Aufnahmen höre von mir, dann weiß ich, also dann höre ich auch ganz genau, okay, da bist du wirklich relativ locker entspannt, da funktioniert es quasi von allein dann und da hast du viel zu viel gedacht. Das ist viel zu kopfig. Und das hat klangliche nicht Gründe, sondern das hat dann klangliche Konsequenzen und das hat auch interpretatorische Konsequenzen, dass du einfach merkst, da machst du einfach zu viel Quatsch. Aber wie du sagst, das ist einfach auch wichtig, da so ein Regulativ für einen selber zu haben. Einfach zu sagen, okay, es war jetzt nicht alles schlecht. Auch wenn tatsächlich, und das ist bei der Musik halt leider so, dass immer mehr in Richtung Menschentiere-Sensation geht. Und das habe ich ja schon mal erzählt. Du kannst als Tenor auf der Opernbühne einen fantastischen Abend gesungen haben. Wenn das hohe C nicht kommt, auf das ganze Publikum wartet, dann ist es halt kein guter Tenor. So nach dem Motto. Und das ist total bedenklich, weil ein Abend steht und fällt nicht mit einem Ton. Und nur weil das jetzt der eine Ton ist, den zufällig jeder Zuhörer kennt, bedeutet das noch lange nicht, dass der auf jeden Fall jeden Abend gleichermaßen abzurufen ist. Also an diesem Anspruch sind schon die größten gescheitert und es gab Vorstellungen, da hat Pavarotti kein einziges C rausgekriegt am Ende, weil er krank war und trotzdem nicht absagen wollte, weil er ganz genau wusste, was da für ein Veranstalter dranhängt an Geld und an Verlusten, wenn er das macht. und an Beschwerden, also weil es gibt ja dann doch auch viele Leute, die das dann überhaupt nicht verstehen, dass der Künstler wegen einer Erkältung absagt. So nach dem Motto, da soll sich nicht so haben, der kann ja trotzdem singen. Und man sagt, ja, das könnte er machen, aber mit jedem Singen auf einer Erkältung riskiert man, dass es das letzte Konzert ist. Das muss man einfach auch immer im Hinterkopf behalten, dass die Stimme halt doch ein sehr fragiles Gebilde ist und wenn du dort einen Fehler machst und auf eine Erkältung zu schwer drauf singst, dann kann es auch immer dein letztes Konzert gewesen sein. Und das kann ja dann am Ende auch nicht im Interesse des sogenannten Fans sein, sondern es sollte dann schon auch ein bisschen ein gewisses Miteinander geben. Aber
mir ist noch was eingefallen, aber erzähl du erstmal zu Ende.
Nee, ich wollte dich noch fragen, wie ist denn das dann beim Feedback? Sagt man dann, Herr Sattler, Sie haben auf Kilometer 400 eine sehr, sehr schöne Rechtskurve geflogen oder wie läuft das dann?
Es kommt drauf an, also sowas kann es auch geben. Also in der Flugschule war es so, wenn du jetzt beispielsweise immer Probleme hattest, die Kurven koordiniert zu fliegen, was bedeutet das? Du, wenn du im Auto fährst, hast du ja bloß die Möglichkeit, nach links oder nach rechts zu lenken, ja? Und das heißt, für die, die hinten im Auto sitzen, die haut es ein bisschen mehr rum, als die, die vorne im Auto sitzen. Nicht wahr?
Ja.
In Kurven. Zumindest fühlt sich das so an. Und es ist auch immer so, dass es eine Richtung, die Kurve in die Richtung drückt, wo das Auto gerade nicht hinfährt. Fliehkraft nennt sich das ja, der Effekt. Und diesen Effekt hast du natürlich im Flugzeug auch. Im Boden merkst du es sowieso, wenn das Flugzeug rollt. Und du kannst den aber auch in der Luft haben, wenn das Flugzeug also nicht zur Seite sich kippt, also wenn es quasi nicht in eine Seite gerollt wird, das ist so, nennt man diese Bewegung im Flug, wenn es also nicht schief wird, wenn es nach rechts fliegen wird. Also der rechte Flügel runterklappt, so jetzt weißt du, was ich meine, ja. Du kannst natürlich die Nase des Flugzeugs auch auf eine andere Art und Weise nach rechts bewegen, nämlich mit dem Seitenruder hinten. Dann allerdings wirst du diese Bewegung, die du auch im Auto machst, erleben, was die Leute jetzt nicht sehen konnten, wie schön ich das gemacht habe.
Ja, sehr schön gemacht.
Und der Sinn ist immer der, dass du versuchst, diese Bewegung nicht zu haben. Ja, dass du quasi das Flugzeug nach rechts rollst, also kippst, und gleichzeitig die Nase auch in die Richtung bewegst. Wenn du die Nase nicht mit in die Richtung bewegst, fühlt es sich so an, als würdest du quasi Richtung Boden fallen. So, also kann man das trivial gesagt nennen. Und das heißt, du musst immer, das ist dann koordiniert, wenn es genau sich so anfühlt, als würdest du einfach nur in den Sitz gedrückt werden. Dann ist es koordiniert. Und das ist nicht ganz einfach, das muss man am Anfang lernen, weil man da ja auch nicht dran denkt. Du hast sicherlich nicht darüber nachgedacht, dass man da aufpassen muss. Das ist diese eine Kuller, die man im Cockpit sieht, falls du dich erinnern kannst.
Ja, ich erinnere mich. Das war die, auf die genau, bei der man darauf achten musste. Das war wie bei so einem Computerspiel, dass die nicht genau. diese Fassung verliert. Also, dass die immer
genau, die muss immer bleibt. In der Mitte sein. Ja. Genau. Und das muss man üben. Und wenn du das erste Mal wirklich gut gemacht hast, ist es gut möglich, dass dann tatsächlich im Feedback, im Debriefing kommt, diese eine Kurve nach der Landung. Die haben sie gut gemacht. Also Landung im Sinne von, man startet dann wieder durch in der Flugschule meistens.
Aber wie ist denn das, was mir da gerade einfällt? Ihr fliegt ja nicht nur mit Lehrer, sondern ihr fliegt ja auch alleine.
Es ist richtig, genau.
Wie funktioniert denn da ein Feedback? Also haben die euch irgendwie machen die sowas Radar oder?
Wir haben dann so einen Tracker mit, einen GPS-Tracker, der sowohl die Höhe als auch den Weg, den wir fliegen, trackt.
Ja.
Das heißt, da könnt ihr dann sehen, wie gut wir also die Anflüge geflogen haben, die veröffentlichten Anflüge oder die wir fliegen sollen. Wie gut wir das also gemacht haben, auch die Höhe, wie gut wir die gehalten haben. Die kennen die Anflüge ja sehr gut. Aber vor allem geht es dann auch darum, dass du selber sagst, was gut und was schlecht war. Dass man das auch lernt, dann ehrlich zu sein. Und das klappt auch, weil es nützt ja niemandem, wenn man es nicht macht.
Ja, richtig. Du wolltest aber noch irgendwas anderes sagen. Übrigens, Fun Fact, bis wir es in in Physik behandelt haben, dachte ich ganz lange, dass es nicht Fliehkraft, sondern Fliegkraft heißt.
Ja. Sehr gut, weil man aus der Kurve fliegt, ja, deshalb.
Ja.
Gut. Nein, ich wollte nur sagen, mit dem einen Fehler, dass quasi man kann ein ganz tolles Konzert gesungen haben und dann kommt dieser eine Ton, den du nicht kriegst, es ist trotzdem ein guter Abend, das kann in der Luftfahrt anders sein.
Das stimmt. Das stimmt.
Das fiel mir in dem Moment ein.
Da ist bei einem Fehler der Abend unter Umständen ruiniert. Und zwar nicht nur für einen Piloten.
So wie der eine Fluglehrer gesagt hat, ja, und dann kommst du da runter und dann hast du die Sonne im Weg und dann verschätzt du dich um 3 Meter und dann kracht das Flugzeug halt auf die Landebahn. Und dann sagt er, ja, versaut den ganzen Abend. Das ist echt blöd dann. Ne?
Das ist ein bisschen, ein Sportlehrer, ein ehemaliger, hat mal gesagt, da haben wir Kugelstoßen behandelt. der sagte zu uns, und denk dran, die Kugel nicht nach oben zu schmeißen, sondern nach vorne. Wenn du so eine Kugel mit 8, 9 Kilo ins Gesicht kriegst, das macht klein und hässlich.
Ja, sehr gut. Ja. Wie sieht denn das aus, da ich ja jetzt hier die Bücher habe?
Ja.
Ich habe nämlich, Robert ist nämlich der Heinz ausgegangen.
Ja, das hat nichts mit Ketchup zu tun, sondern tatsächlich sind die Gedichte langsam am Ende gewesen. Und Herr Stett hat für ein neues Buch gesorgt. Willst du schon in Richtung Ende kommen? Ich hätte sonst...
Na, oder also, hast du noch was?
Naja, ja, ich habe tatsächlich noch was, weil wir sind ja, also wir sind ein deutscher Podcast. Und wir haben es geschafft, ja, ein Jahr drum herum zu kommen. Aber jetzt ist mir eine Schlagzeile entgegengekommen, wo ich sagen muss, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Denn selbige Schlagzeile zeigt ein Mann und drüber steht... Corona in seinem Büro in Namibia. Adolf Hitler muss ins Homeoffice. Und zwar gibt es in Namibia einen Politiker, der aus irgendwelchen Gründen Adolf Hitler heißt. Da wusste wahrscheinlich der Vater jetzt auch nicht so ganz genau, dass das jetzt nicht so die leuchtendste historische Figur ist. Und das hat aber bei mir totalen Denkprozess angeregt. Was glaubst du? Ich glaube ja, Adolf Hitler wäre richtig nervig, wenn du mit dem Quarantäne verbringen musst. So ein richtiger Nervzwerg. Der würde mir, glaube ich, richtig auf die Nerven gehen.
Ich glaube, er geht jedem auf die Nerven und ging ja auch. Also das kannst du nicht ehrlich gesagt sagen, was man jetzt politischerweise korrekt dazu sagt. Nein, also ich selber habe tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, was das für ein Mensch ist. Erst habe ich wirklich richtig darüber nachgedacht, als ich Er ist wieder da, gelesen von Christoph Maria Herbst, gehört habe, dass man da ein bisschen mehr in diese Figur reinleuchtet.
Von dem ich ja finde,
also auch auf die Person.
Von dem ich finde, dass er den Hitler immer so einen Schnuff zu gut spricht.
Ja, richtig.
Ja, nee, also es ist ja jetzt nicht so, dass es hier groß um Political Correctness geht. Also kennt ja jeder unsere Haltung und dass es da absolut kein gutes Haar an dieser Periode zu lassen gibt, ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz fand ich aber, also dieses Bild, was in meinem Kopf aufging, stell dir mal vor, also die hätten halt damals so eine Pandemie gehabt und keine Ahnung, also seine Frau und er hätten da irgendwie in Quarantäne gemusst. Ich glaube, also... Da wäre ich, also wäre wahrscheinlich an ihrer Stelle auch wahnsinnig geworden. Der war wahrscheinlich schon so im Alltag anstrengend, aber wenn du dann auch noch 14 Tage in Quarantäne mit dem Hanswurst musst, dann wird es ja echt nervig irgendwie.
Ich denke ich auch, ja. Zumal es damals ja auch mit noch nicht so recht die Computer gab, da musste man regelrecht lesen, ja.
Ja.
Lesen, Bücher.
Ja. Ja, ja.
Spiele, Brettspiele, ohne Wischen und Swipen und Zoomen.
Ich sag mal so, also Bücher lesen hätte ihm besser getan, als selber welche zu schreiben.
Du, ich glaube, er war nicht unbelesen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber also wahrscheinlich war Hitler damals so der Prototyp, dass ich suche mir meine Fake News so zusammen, dass sie in mein eigenes krudes Weltbild passen.
Also ich denke, dass er sie regelrecht diese Kultur entwickelt hat.
Ich glaube auch, dass das Falschinformationen, na wobei, das ist schon immer ein Mittel der Menschheit gewesen, sich gegenseitig falsch zu informieren, absichtlich. Okay, lass uns das nicht zu weit ausrollen und zu weit vertiefen. Tatsächlich hatte ich noch eine Idee, aber ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also du kannst auch sagen, wenn du das nicht möchtest. Aber weil wir ja auch gestern, also wir haben im Prinzip unseren Folgentitel ja schon uns also dann zusammen telefoniert, dachte ich daran, dass man ja eine Community-Aufgabe draus machen könnte, ähnliche Schlagzeilen zu entwickeln.
Also, ja, das ist gut.
Tatsächlich, also jetzt nicht im Sinne von Hitler im Homeoffice, sondern im Sinne von, es ging ja bei euch alles sehr reibungslos und sehr schnell, das kann man ja vielleicht so sagen.
Genau, es ging sehr, sehr schnell. Wir waren sind losgefahren und waren nach 10 Stunden wieder zu Hause.
Und deswegen sind wir, und das wird am Ende auch der Folgentitel sein, sind wir am Ende bei einer Schlagzeile hängen geblieben, wie sie eigentlich nur wunderschön in der Blöd stehen kann. Und zwar, was ich visuell vor mir sehe, ist Babyglück im Hause Stett, hier zeigt er seinen Ratzfatzfratz. So, das ist unser Giveaway. Also so würden wir also das angeben. Und wer Lust hat, kann uns doch gerne auch mal, wenn er auch ähnliche Schlagzeilen im Kopf hat bei sowas, gerne auch mal vielleicht in dem Zusammenhang uns das ein oder andere zukommen lassen. Und die besten, denke ich mal, würden wir dann sicherlich auch irgendwie in der nächsten Folge mal vorlesen.
Das machen wir auf jeden Fall. Mir fällt jetzt doch noch was ein, was ich noch dringend erzählen wollte.
Ja, unbedingt.
Ich habe mich ja ganz groß gefühlt, denn...
Das Baby ist klein.
Hast du ja auch schon... Ja, genau. ich habe ja große Hände und da wirkt dieser kleine, kleine Kopf drin auch ganz niedlich. Nee, das wollte ich nicht sagen, sondern vielleicht hast du auch schon mal mitgekriegt, dass zu Silvester alle Briefkästen geschlossen sind. Versperrt. Man kann keine Briefe einwerfen.
Ich ahne auch, woran das liegt.
Ja, es ist tatsächlich so, nicht nur, dass die Post in diesen Briefkästen zerstört wird, wenn man dort einen Böller reinschmeißt, sondern es gibt auch Böller, nicht die Deutschen, die in Deutschland zugelassen sind, aber es gibt auch welche, die den ganzen Briefkasten zerrammeln, also richtig zerfetzen. Und das ist natürlich blöd, aber vor allem eben auch für die Post, die drin ist, weil man natürlich die Post dann auch gerne das Eigentum der Kunden schützen möchte. Und deshalb wird jeder Briefkasten versperrt, und zwar schon am 30.12. Und ich habe am 30.12. gearbeitet und auf der Tour, auf der ich bin, auf der ich war, waren drei Briefkästen. Weißt du, wer die zugemacht hat?
Herr Stett?
Ja.
Jawohl, ey.
Und das war schön, dass auch mal, also es ist auch ganz cool, wenn man in so einem Beruf arbeitet, dass man auch mal ein paar Sachen eben, ich bin jetzt schon über ein ganzes Jahr dort bei DHL und Post, dass man da eben auch mal ein paar Sachen selber machen kann, die jeder sieht und keiner weiß, wie es geht.
Ja.
Also es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es trotzdem ganz cool.
Nein, aber tatsächlich in dem Zusammenhang ist mir dann doch auch nochmal wichtig, was zu sagen, weil es sonst einfach ein bisschen an Aktualität verliert. Ich war ja an Silvester eine Zeit lang auch alleine und meine Eltern haben ja zwei Hunde. Und tatsächlich gibt es irgendwie kaum was Schlimmeres für Hunde als dieses Geböller. Also ich habe wirklich selten erlebt, dass ein Hund so gezittert hat wie Espenlaub. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Graustufen und mancher Hund kommt damit besser klar, aber die Hunde, die nicht damit klarkommen, und da gehört halt einer auf jeden Fall von meinen Eltern dazu, das ist für die wirklich mit das Schlimmste, was passieren kann. Also sie zittern, die sind überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig, du kriegst die nicht zum Fressen, die winseln nur, es ist wirklich ein Trauerspiel und es ist schon deswegen, also ich war ja schon immer irgendwie so diesem Böllern nicht ganz zugeneigt aus Gründen, aber seitdem ich das auch selber nochmal aus erster Hand erlebt habe, wirklich jeder, der in irgendeiner Form ein Herz für Tiere hat, lasst dieses Geböller, es ist wirklich einfach, also es geht ja dann nicht nur um Hunde, sondern da geht es auch einfach um Wildtiere, um Vögel, um Eichhörnchen, um alles Mögliche, was draußen rumrennt. Die Tiere drehen wirklich einfach frei, weil sie das überhaupt nicht verstehen. Und man darf nicht vergessen, erstens hören die in den meisten Fällen wesentlich, wesentlich besser als wir. Das ist das eine. Das andere ist aber auch der Geruch. Und dann kommt einfach auch noch diese Vibration dazu, wenn irgendwas explodiert. Das ist einfach für die wirklich Todesangst. Und ich bin überzeugt, dass unsere Hörerinnen und Hörer da jetzt sowieso nicht so wahnsinnig gefährdet sind. Aber wenn ihr Leute im Umfeld habt, vielleicht könnt ihr sie ja irgendwie nett darauf hinweisen, dass das doch wirklich, wirklich für viel Stress und Leid sorgt. Und es gibt immer wieder auch Tiere, die sterben an Silvester einfach aus Angst. Und das waren dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es jetzt alleine Sachsen war oder aber alleine 52 Hunde, die irgendwie gestorben sind, oder 152 sogar, die gestorben sind, einfach weil sie Schiss hatten an Silvester. Und ich meine, Leute, das muss doch nur wirklich nicht sein. Also mal davon abgesehen, dass man sowieso damit nur Geld verbrennt, dafür, dass es irgendwie mal kurz 5 Sekunden ganz nett aussieht. Das ist einfach irgendwie eine komische Unart, die wir uns angewöhnt haben. Und also von mir aus könnten wir das auch einfach komplett abschaffen.
Oder zumindest erstmal in eine Richtung bringen, wie es zum Beispiel auch in Chile ist, dass es privat wirklich verboten ist, auch hart bestraft wird, der Besitz und das Abfeuern, an das allerdings ein zentrales städtisches Feuerwerk gibt.
Ja, das ist dann halt auch nochmal was anderes, weil du hast dann ist es 5 Minuten, dann drehen die Tiere wirklich kurz am Rad und dann ist auch wieder gut, aber dass dann halt auch permanent irgendwie jeder Nachbar zu seiner eigenen Zeit anfängt dann doch irgendwie zu böllern, weil er im Keller irgendwo doch noch so einen China-Böller gefunden hat oder irgendeinen Böller aus Polen oder Tschechien, das ist so unnötig, wirklich. Es ist unnötig und es schafft nur sinnlos Leid. Und da sprechen wir ja noch gar nicht von den Leuten, die sich da aus Versehen irgendwelche Gliedmaßen wegsprengen, weil sie irgendwie zu blöd sind, den Böller wegzuwerfen, bevor die Zündschnur abgelaufen ist oder es drauf anlegen oder der Böller halt nicht richtig gebaut ist. Das ist alles so unnötiger Quatsch. Das können wir halt einfach wirklich lassen.
Amen.
So, kommen wir zum Ende. Wir haben relativ ausführlich gequatscht heute, aber das ist auch richtig, gut. Ja. Das ist ja auch, wir hatten noch ein bisschen was aufzuholen.
Genau.
Ja.
Wir haben auch sicher noch einiges vergessen.
Ja, ich habe noch eine Empfehlung.
Allerdings,
die ist aber schnell gemacht. Und zwar ist ja neuer immer so die Zeit der Vorsätze. Meine Empfehlung ist, macht euch keine Vorsätze, tut es einfach. wenn ihr ein Instrument anfangen wollt zu lernen, macht es, dann hängt das nicht an irgendeinem komischen Vorsatz. Wenn ihr eine Sprache lernen wollt, dann setzt euch hin und beschäftigt euch damit. Hängt das nicht an irgendwelche Vorsätze, das hält 3, 4, 5 Wochen und dann ist es eh wieder gut. Guckt euch die Leute an, die irgendwelche Abos im Fitnessstudio ab 1.1. abschließen und ab dem 1.2. schon nicht mehr hingehen. Wenn ihr was machen wollt, dann klemmt euch wirklich dahinter und tut's und macht es nicht abhängig von irgendwelchen komischen Vorsätzen. Lasst euch das von jemandem gesagt sein, der tatsächlich da das ein oder andere geschafft hat, weil er halt Bock drauf hatte, Dinge einfach zu machen.
Ja, genau. Robert war nämlich mal fett.
Auch das. Tatsächlich auch das, genau. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt das, worauf ich abzielte, aber auch das war tatsächlich ein Fakt.
Und ich darf das sagen, weil er das auch zu mir sagt, solche Sachen. Insofern passt das.
Genau, wir sind da frotzelig unterwegs, wie eh und je.
Genau. Dir zeige ich jetzt das Bild. Und zwar habe ich jetzt etwas vor. Wir haben jetzt ein neues Buch, das möchte ich noch kurz vorstellen. Und zwar von Wolfgang Börner. Das ist ein Freund von meinen Großeltern. Ein Studienkollege. Und dieses Buch heißt Gemischte Fauna, tierische Balladen. Erhältlich im Lüchertz Verlag. Und es ist eben auch noch, was eben schön ist, mit Bildern von Helmut Mayer. Und die Bilder sind eigentlich genauso gut wie die Texte. Dir zeige ich es mal. Sehr gut. Also man sieht ein Nilpferd und eine Biene auf einer Schreibmaschine. Und so heißt auch der Titel.
Es reimt sich.
Genau, die Ballade von der ungenügend durchdachten ergonomischen Gestaltung. Aber vorher, wir haben alles besprochen.
Ja, ich denke schon, wir sind durch.
Okay, das muss ich nämlich jetzt noch ein bisschen üben. Dass man das nach vorher noch fragt. Jetzt geht's los. Die Ballade von der ungenügend durchdachten ergonomischen Gestaltung. Das Nilpferd und die Honigbiene kauften eine Schreibmaschine. Sie waren happy, hatten nur Probleme mit der Tastatur. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.